Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Gästen rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mich hat es heute in das wunderschöne Tiroler Fieberbrunn verschlagen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, deren Stimme euch allen schon mal Gänsehaut auf die Arme gezaubert hat. Ich traue mich zu sagen, dass er eine Art Fixpunkt in der österreichischen Sportszene ist. Seit fast 20 Jahren moderiert er verschiedenste Sportveranstaltungen von Ski und Biathlon über Tennis bis hin zur MotoGP und der Formel 1. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Stefan Steinacher!
Danke dir, Amelie. Jetzt habe ich eine Gänsehaut, wie du das alles erwähnt hast. Vor allem habe ich jetzt eine Gänsehaut bekommen, wie du gesagt hast, im wunderschönen Fieberbrunn, weil wir blicken ja da gerade hinaus von meiner Wohnung in Richtung der Bergwelt, in Richtung des Wilzeloders, wo wir immer den Freeride-Weltcup auch organisieren und veranstalten. Und ja, ich bin schon gern zu Hause in Fieberbrunn.
Du hast immer hier gelebt, ne? Du bist nie weggezogen.
Ich habe schon mal eine längere Beziehung gehabt und habe damals in Kirchberg gelebt, also nicht weit weg, nicht weit entfernt von Fieberbrunn, da direkt die Nachbargemeinde von Kitzbühel. Aber ja, ich bin richtig happy, froh und glücklich, dass mich meine Frau gefunden hat und ich jetzt wieder in Fieberbrunn bin.
Und stimmt das mit den 20 Jahren, fast 20 Jahren?
Ja, es ist, eigentlich sind schon mehr. Ich werde wahrscheinlich schon fast 25 Jahre moderieren.
Wahnsinn.
Also habe das mit knapp 19 Jahren begonnen. Und das erste Weltcuprennen, welches ich moderiert habe, das war 1999. Und an das denke ich mir, das sind so meine 20, 21, 22 Jahre.
Ja, das Snowboard war dein erstes Event.
Na, Snowboard waren meine ersten Events, aber den ersten Ski-Weltcup, den ich moderiert habe, das war 1999 in Granska Gora.
Und wusstest du schon immer, dass du was mit Sport zu tun haben möchtest?
Wie so viele andere wollte ich natürlich der Sportstar werden. Alberto Tomba war damals mein ganz, ganz großes Vorbild, bin also auch Skirennen gefahren, relativ mäßig. Aber der Tomba, das war mein absolutes Role Model. Und ja, ich wollte Skistar werden, hab's aber eben nicht geschafft. Und dann blieb noch irgendetwas übrig, um vielleicht nahe dran zu kommen. Und das war eben Sportreport. Also meine Eltern sagen, ich war schon mit 8, 9 derjenige, der das immer gespielt hat, immer animiert irgendwie hat und so aufgezeichnet hat und mit dem Bleistift durch die Tore gefahren ist und gestoppt hat und dazu moderiert habe ich. Hat übrigens mein Sohn auch vor 3, 4 Jahren hat er genau dasselbe gemacht, aber inzwischen hat er die Lust verloren.
Also wird er nicht in deine Fußstapfen eintreten?
Ah, ich glaube, er schämt sich teilweise sogar immer, wenn er sagt, Papa, gerade da bei uns in der Gegend kennt man sich natürlich und da wird oft dann über den Job gesprochen und darüber ist er nicht immer so happy.
Weil du in der Öffentlichkeit stehst?
Ja, weil ich hier in der Region auch in der Öffentlichkeit stehe und vielleicht, weil dann natürlich sehr, sehr oft über dasselbe gesprochen wird und ja, in dem Moment, wenn wir vielleicht spazieren gehen oder Tennis spielen oder Skifahren oder was auch immer, will er natürlich mit mir unterwegs sein und fühlt sich möglicherweise gestört, wenn dann immer über den Job oder irgendüber etwas gesprochen wird.
Das ist spannend, weil bei uns geht es ja um Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Das heißt, dein Job hat dein Leben schon verändert, oder? In eine andere Richtung geleitet.
Ja, also bei mir war es ja so, eben, ich habe es dann nicht geschafft. Ich wollte ursprünglich in Stams gehen. Stams, für jene, die sich vielleicht nicht auskennen, ist so diese Sportshandelsschule, Gymnasium für Wintersportler schlechthin in den Alpen oder Schladming. Und habe Stams nicht geschafft, hätte Schladming damals geschafft, übrigens mit Mike Bircher.
Aber.
Mit Marcel Hirscher, Trainer, hatte ich damals die Aufnahmeprüfung. Schlussendlich haben wir uns aber dann dagegen entschieden, auch aus Kostengründen. Es wäre sehr, sehr teuer gewesen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich hätte dem Druck damals nicht standgehalten. Ich wusste, das kostet so viel Geld. Ich war aber nicht mehr so motiviert, auch bei weitem nicht so talentiert und habe einfach nicht an mich geglaubt. Und trotzdem glaube ich, es war der richtige Schritt, ja.
Das heißt, man hat dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen bekommen, zu wissen, dass die Eltern so viel Geld für einen ausgeben?
Definitiv. Also das war bei mir so, dass ich mir dann oft gedacht habe, boah, das sind 50% von dem, was meine Eltern verdienen, würde da in den Sohn investiert, und dann weiß man nicht, wird's was oder wird's nichts. Und allein schon der Gedanke, dass ich über das zu viel nachgedacht habe, glaube ich, wär schädlich gewesen, und hat eben dazu geführt, dass ich dann eine Lehre begonnen habe. Ich war dann Raumausstatter. Polsterer, also so auf das, was wir da sitzen, sowas habe ich gemacht, und Bodenleger. Und der damalige Chef, der Robert Raffler, so heißt er, der übrigens auch ein wichtiger Mensch in meinem Werdegang war, weil schon auch bestimmend, und der hat mich schon auch wie meine Eltern in eine Richtung hingeführt, hatte mir damals noch die Freigabe gegeben, dass ich immer noch Rennen fahren kann, aber mit 16,5 habe ich dann die nicht gestartete Karriere beendet.
Und wer hat dich dann reingeholt ins Kommentieren, oder hast du dich selbstständig initiativ beworben?
Wir hatten, da wirst du dich vielleicht nicht mehr erinnern können, vielleicht der eine oder andere schon, weil es echt ein Megaspektakel war. Wir haben hier in Fieberbrunn Europas größtes Snowboard-Event abgehalten. Das hieß damals Lords of the Boards.
93 oder 98 war das,
ja, gell? Das ging los 1995 wahrscheinlich, oder 91. Und irgendwann hatte ich dann mal die Möglichkeit, weil Fieberbrunner wussten, dass ich irgendwie sowas werden möchte, Sportreporter, und dann haben sie mich gefragt, ob ich diesen Snowboard-Event moderieren will. Und das war dann wahrscheinlich so 95, 96, wo ich das erste Mal moderiert habe. Und so hat's dann eigentlich alles begonnen. Von Fieberbrunn habe ich dann irgendwann nahezu in Europa alle Snowboardrennen moderiert, vor allem im alpinen Bereich, Freestyle auch, aber da habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt, und ich habe mich immer so geschämt, weil ich gefühlt zu uncool war für die Freestyler. Und eben aufgrund eines Snowboard-Events in Kranjska-Gora habe ich dann eben den Skiweltcup bekommen, und so bin ich dann in Österreich auch rein. Da war der Rupert Steger ganz ein wesentlicher Parameter für mich, dass ich das machen konnte, der jetzt für die Veranstaltungen vom Österreichischen Skiverband im Winter eben zuständig ist, vom ÖSV.
Es war aber kein einfacher Weg, also es war kein Honigschlecken. Ich habe schon gelesen, dass da einige Leute Kritik auch geäußert haben.
Absolut, also gerade am Anfang, auch hier in Fieberbrunn, ich habe das vorher noch nie gemacht und hatte dann natürlich diesen wahrscheinlich ein bisschen anderen Stil wie die Sprecher damals. Also ich war schon jemand, der probiert hat, Kreativität hineinzubekommen, aber das ist am Anfang nicht überall gut angekommen. Dann natürlich meine nicht vorhandenen Sprachkenntnisse zu der Zeit. Da waren viele Bereiche, die ich nicht gut gemacht habe. Aber das kann ich nur weitergeben. Alles, was man nicht gut macht, und wenn man etwas gerne macht, dann kann man es auch verbessern. Und dann kann man völlig egal in welcher Branche auch, glaube ich, sehr, sehr viel schaffen.
Was hat dich dann aber motiviert, weiterzumachen und nicht aufzuhören? Weil viele sagen dann, die Leute sagen, ich bin nicht gut genug, ich höre jetzt auf.
Ich glaube, was hat mich motiviert? Einfach die Liebe zu dem, was ich mache. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man ein Fan von einer Sportart ist oder auch von Sportler, von Persönlichkeiten, irgendwie einen Teil einzunehmen. Und wenn ich heute ein Skirennen kommentiere oder ein Biathlonrennen, dann bin ich meistens auch der größte Fan von diesenjenigen Sportlern, die da unten die Show machen. Und das ein wenig mitkommentieren zu dürfen, mit der Emotion, mit Sieg und Niederlage. Ich freue mich für jeden, der gewinnt, und bin oft echt auch traurig, wenn jemand ablust oder stürzt. Da gab es so viele Stürze, wo sich Sportler in den vergangenen Jahren verletzt haben. Da konnte ich fast nicht schlafen, weil mir die Person X einfach in dem Moment so leid tut, weil ich weiß, was das heißt, wieder von Null zu starten, dieses Ziel wieder auf vielleicht das nächste Jahr zu verschieben. Und diese Emotion, glaube ich, ist aber auch gut auf der anderen Seite. Auch wenn es für mich manchmal nicht gut ist, weil ich nicht schlafen kann, weil ich dann Kopfweh habe oder was auch immer. Aber prinzipiell ist es schon so, dass es für meinen Job gut ist, wenn man Herzblut hat.
Und in den 25 Jahren hast du einiges schon erlebt. Du warst in Schladming 2013 bei der Ski-WM, Olympische Winterspiele in Sochi, Ski-WM Vail Beaver Creek, Biathlon-WM im Pillerseetal, Ski-WM in Cortina dieses Jahr. Wir haben so viel mit deiner Stimme schon gehört. Bist du da jetzt mittlerweile so per Du mit den Sportlern? Weil letzten Endes hat deine Stimme die Sportler ja auch bewegt.
Das ist ja auch das Schöne im Sport, oder? Man sagt, im Tirol alles über 1000 Meter ist man per Du und im Sport ist man sowieso per Du und damit ist man schon mal auf einer anderen Persönlichkeitsebene. Man ist mit vielen Sportlern per Du. Ich merke schon, das war vielleicht früher in jüngeren Jahren noch anders. Da wollte man immer total rein ins Herz vom Sportler oder in die Persönlichkeit. Also ein bestimmter Abstand, der tut schon auch gut. Nichtsdestotrotz, desto mehr man weiß vom Sportler, desto mehr kann man berichten, aber ich glaube, es ist ein Feingefühl und das weiß gerade du, Amelie, das höre ich auch immer bei deinen Podcasts oder bei deinen Geschichten und du bist extrem nahe ran, aber es gibt schon einen Grad, den darf man erwähnen und dann gibt es Sachen, die braucht man nicht mehr erwähnen, weil ansonsten wird der Sportler auch kein Vertrauen mehr haben, wenn er merkt, man nützt irgendwas aus und das ist definitiv ein No-Go.
Im Fußball ist es so, dass die Kommentatoren immer vom Trainer schon mal die Aufstellung bekommen oder wissen, ja, die Kadernominierung, dass sie sich vorbereiten können. Wie machst du das? Heißt du, rufst du davor die Sportler an?
Ich rufe die Sportler an, ich rufe, gerade vor Sölden ist immer so eine klassische Geschichte, dass ich mit den Trainern telefoniere, sprich, wie war nochmals der Sommer, man probiert sich natürlich mit diversen anderen Medien informativ zu füttern, aber ich probiere schon mit den Sportlern und mit den Trainern zu reden, was hat sich auch in der Technik verändert, wo ging vielleicht der Schritt nach vorne, warum hat das Training nicht so funktioniert, also das klassische Recherchieren und das ist auch das Schöne an diesem Job. Da ist zum einen die Emotion dabei, aber zum anderen auch die Recherche. Und ich glaube, in unserem Job ist es extrem wichtig, wissbegierig zu sein und zu bleiben. Und ich glaube, das sind wir beide.
Trotzdem hast du das Vertrauen immer zu den Sportlern. Mir fällt jetzt besonders ein die Marcel Hirscher Audi-Talk-Geschichte, die du moderiert hast. Da hat man richtig gemerkt, dass du auf Augenhöhe warst und dass Marcel dir vertraut hat. Es ist dir schon wichtig, oder? Dass du da nicht derjenige bist, der zu viel verlangt.
Danke, wenn du das so empfunden hast. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, den man irgendwie von der Erziehung her mitbekommt oder von seinem Umfeld. Und man weiß ja, was, natürlich will man was Neues in Erfahrung bringen von einem Marcel Hirscher, aber man weiß definitiv auch, was sind diese No-Gos und dann muss ich nicht etwas herausfordern, was ich ja selber nicht will. Und dass ein Marcel Hirscher nicht alles von sich preisgibt, ist ja am Ende des Tages auch richtig und wichtig für die Person Marcel Hirscher. Er funktioniert so, Felix Neureuther ist wieder der etwas andere Typ und da hat jeder so seine Charakterzüge und jeder Charakterzug ist aber am Ende des Tages richtig, weil es sein persönlicher Charakterzug ist und da muss man, glaube ich, das Feingefühl finden.
Jetzt reden wir gerade schon über das Menschliche. Also wenn wir zurückschauen, du hast mir jetzt von deiner Ausbildung und deinem Werdegang, der auch immer mal steinig war, erzählt, so als, ja, was dich geprägt hat in deinem Leben. Wenn wir jetzt beim Menschlichen sind, was hat dich da am meisten geprägt?
Ich glaube, sehr viel hat mich im Nachhinein mein Burnout geprägt. Also ich war mal ein paar Jahre, das war von 2005 bis 2008, in einem richtigen Tief. Ich habe zwar in der Zeit trotzdem viel gearbeitet, aber hatte überhaupt keine Energie mehr. Sprich, es war immer Überleben in der Arbeit und nach der Arbeit irgendwie Überleben im privaten Umfeld. Und da war meine Frau sehr, sehr wichtig, weil sie mich so lassen hat, wie ich damals war, eben extrem energetisch schwach. Aber bis zu dem Zeitpunkt war ich ein unglaublich werdender Mensch. Jeder war gefühlt schöner, besser, wohlhabender, erfolgreicher. Also ich konnte für mich nichts richtig machen. Wenn ich irgendwo moderiert habe, ein Hahnenkammrennen und ich hab damals, das war 2008, bevor dann das wirklich so explodiert ist, ich habe das Gästebuch gelesen und da stand halt irgendwie eine schlechte Kritik über meinen Kollegen und über mich drin und einige gute, aber die schlechte, die war so überwältigend in meiner Gefühlslage und das hat mich fertig gemacht und mit dieser Geschichte kann ich heute besser umgehen. Kritik, negative Kritik wird immer wehtun, aber ich lasse es nicht mehr so nahe ran an mir. Und deshalb sage ich, diese 3 Jahre, wo ich dann auch 3 Monate in der Klinik war, genau bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich, wo ich so viel verdient hätte, wie ich nie mehr danach verdient hätte und wo ich geglaubt habe, es ist alles vorbei, ich habe die ganze Existenz verloren, meine Frau war schwanger, ich verliere auch meine Familie, das war alles so einschneidend. Schlussendlich habe ich glücklicherweise nichts verloren, habe Charakterstärke gewonnen, habe gesehen, dass meine Familie auch in Tiefpunkten zu mir hält und bin weiser geworden und auch weiter. Und mich rufen sehr, sehr viele Menschen inzwischen an, welche gerade jetzt habe ich zum Beispiel ein WhatsApp von jemandem bekommen, der mich letzte Woche angerufen hat wegen einem Burnout und der jetzt gerade eingecheckt hat in einer Klinik. Und das mache ich gern, weil ich damals schon relativ offen mit dieser Situation umgegangen bin.
Da muss ich jetzt zwei, dreimal nachfragen. Also die erste Frage ist, wie schafft man es, wenn man energielos ist, so einen Job auszufüllen, wo du ja brutal viel Energie benötigst, um nach außen zu tragen und die Leute zu motivieren?
Ja, das war eben dieses Überleben und dieses Abrufen von wahrscheinlich dem, was ich mir vorher aufgebaut habe. Aber es war so anstrengend und es hat irgendwann darin gemündet, wirklich über Wochen nicht mehr zu schlafen, auch nicht mit Schlaftabletten. Und gleichzeitig sind mir Wörter nicht mehr eingefallen. Ich konnte 100 Meter teilweise im normalen Leben nicht mehr gehen, ohne dass der Puls nicht auf 200 oben war. Ich hatte permanent Kopfweh. Mein Fehler war, dass ich mir nicht helfen habe lassen zu der Zeit. Sprich, ich habe geglaubt, ich finde diesen Schlüssel zur Tür. Und in so einem Moment brauchst du einfach Professionalisten. Da brauchst du Profis, da braucht man wahrscheinlich Psychotherapeuten, Lebenstrainer, einfach Menschen, die sich mit dieser Situation auskennen. Und das hatte ich. Aber es war schon eine Gratwanderung, wo man schon manchmal mit dem Auto gefahren ist und sich gedacht hat, wenn ich jetzt rechts oder links drehe am Lenkrad, wäre es jetzt vielleicht in dem Moment besser, einfach weil man so Angst hatte und so leer war.
Ist das ein bisschen auch so ein Persönlichkeitsding, weil man hört es ja öfter von Leuten, die nach außen so viel ausstrahlen, so viel Lebensfreude, dass sie die andere Seite der Medaille auch gesehen haben?
Wenn ich von einem Burnout erzähle, dann habe ich immer und sehr oft das Gefühl, dass Menschen glauben, oh, der redet sich aufs Arbeiten oder irgendwas aus. Und ich sage ganz eindeutig, es ist nicht die Arbeit, ich hab Spaß, ich liebe meine Arbeit und es gibt mehrere Möglichkeiten, glaube ich, von einem Burnout. Es gibt ein Burnout, wenn du gelangweilt bist, es gibt ein Burnout, wenn du vielleicht zu viel brennst, aber es war mein Fehler. Ich habe zu viel gegeben, habe mich vielleicht auch von zu vielen Energiefressern umgeben, aber weil ich es zugelassen habe, oder? Und ich hätte immer sagen können, so nicht oder ich lese jetzt dies im Gästebuch nicht oder ich lasse das nicht so ran, aber ich konnte es zu der Zeit nicht. Und es musste alles so kommen, wie es eben war, so dass jetzt dieser Ist-Zustand von momentan vorhanden ist.
Und wo kommt es her, dieses immer Vergleichen, immer alle sind besser, schöner, weiter, reicher, schneller? Ich frage mich das so oft, weil ich habe das natürlich auch oft gehabt. Und wie findet man da die Balance wieder?
Es ist schwierig, weil du machst natürlich dann auch so Aufstellungen, Familienaufstellungen etc. Ich habe diese Geschichte für mich eigentlich nicht gefunden, muss ich wirklich sagen. Der eine oder andere Therapeut, wo man dann durch die Tür geht, probiert natürlich dann deinem Umfeld, ich will jetzt nicht sagen Schuld zu geben, aber das Umfeld herauszufiltern. Ich weiß nicht, warum das bei mir war. Es war bei mir immer so, dass die Ärzte, wie die Menschen in den weißen Kitteln, waren die super, super Stars, was sie auch sind, by the way, gerade momentan wissen wir das. Aber es ist auch, keine Ahnung, wir suchen momentan hier bei uns eine Putzfrau, das klingt jetzt abgedroschen, eine Putzfrau, der Superstar, weil wenn du das schönste Hotel hast und es ist nicht sauber im Zimmer, dann wird der Gast nicht mehr kommen. Und so habe ich meine Wertigkeit schon ein bisschen verschoben. Also es gibt überall die Champs.
Alle kochen mit Wasser.
Richtig, das ist gut, alle kochen mit Wasser, ja.
Aber ertappst du dich ein, zwei Mal noch, dass du sagst, ich bin neidisch?
Schon auch, gerade in dieser Zeit jetzt von Covid, wo wir natürlich viele Jobs verloren haben. Also bei mir war es so, was war es da, 8., 9., 10. März oder 12. März letztes Jahr, ich kam gerade von der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz, habe jeden Tag vor 30.000 Zusehern moderiert, das Biathlon Volk, der Fan ist extrem fair, fanatisch, lautstark, macht alles mit. Sprich, wenn ich sage, gebt mir ein A, dann schreien 30.000 A. Die machen alles mit und du bist natürlich am Höhepunkt irgendwie. Und dann kam dieser Nuller, dann war diese ein, zwei Wochen, was jeder irgendwie als positiv verspürt hat. Und dann kam eben der Punkt, wo nur noch abgesagt worden ist. Und irgendwo siehst du dann, ah, jemand hat einen Job, das macht dann schon wieder das mit dir, aber dann musst du dich schon auch erinnern, hallo, Punkt 1, waren die letzten Jahre sensationell, man hat auch ein gutes Geld verdient, hat sensationell schöne Erlebnisse gehabt. Nichtsdestotrotz, das weißt auch du, Amelie, was gestern war, ist gerade in unserem Job, aber auch in vielen anderen Jobs halt nicht mehr wahr oder so, was gestern war, zählt heute nicht mehr. Also du musst halt ständig performen und dieses Performen kann dir natürlich schon brutal unter Druck setzen.
Ja, ich merke das auch. Ich habe das oft, dieses, ja, der ausgebrannt ist dann schon zu groß, aber du kommst von einem super Job, bist super gehypt und dann, anstatt dass du das genießt und in die Länge ziehst, ist es vorbei. Und vorbei und du fällst in ein Loch.
Das ist bei mir gerade im Winter immer so extrem, oder? Da ist, bei mir läuft Dezember, Jänner, Februar ist immer so, es sind diese klassischen 3 Monate, oder? Und im Dezember bin ich immer in alter Partie und dann abwechselnd war jetzt immer Lienz, Schladming, dann 4-Schanzentournee, dann kommt meistens Flachau oder Zauchensee, St. Anton, Flachau, Kitzbühel, Schladming, Seefeld und irgendeine Weltmeisterschaft. Und das sind alles Höhepunkte, aber du kannst den Höhepunkt gar nicht so erleben, weil du dann am nächsten Tag den nächsten Höhepunkt hast. Also zuerst Kitzbühel und dann zum Beispiel Schladming oder Flachau Night Race, sensationelles Event, die Weltmeisterschaften, völlig egal, all diese Events sind Wow-Effekte immer noch für mich und werden es immer bleiben. Aber manchmal denke ich mir schon, das wäre jetzt lässig mit all jenen, mit denen du jetzt da gearbeitet hast, danach ein Glas trinken. Geht nicht, du musst weiter, weil wir machen ja viel, oder? Es ist ja nicht nur die Moderation, wir machen dieses ganze Fan-Defer, wir sind ein Riesenteam. Ihr habt da teilweise bis zu 15 Leute dabei und musst einfach abliefern.
Das hat die Marlies Reich mal ganz schön gesagt, dass sie gesagt hat, du musst, wenn du was gewinnst, auch wirklich feiern, weil du wirst es nie wieder nachholen können, das Feiern.
Aber sie wird es wahrscheinlich auch nicht gemacht haben in ihrer Zeit.
Das weiß ich gar nicht, ich muss ja mal nachlesen. Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Fiel mir gerade ein, komischerweise. Ja, aber genau das ist dieses immer weiter, weiter, weiter und man hat nie Zeit, stehen zu bleiben. Oder man hat das Gefühl, dass man so auf der Überholspur ist, dass die Seele überhaupt nicht hinterherkommen kann irgendwie.
Ja, und du willst halt, du bist halt irgendwie in so einem Sog drin und dieser Sog zieht dich mit. Du willst ja diesen Sog auch, du wolltest ja diese Sachen, oder? Aber natürlich wäre der Wunsch, was wird Schöneres geben als Kitzbühel und erst 2 oder 3 Monate später dann Schladming, weil dann hast du halt auf eine längere Zeit diese Adrenalinkicks verteilt, aber es geht nicht so und es ist schon richtig so, wie es ist.
Stichwort Kitzbühel, da warst du heuer nicht aufgrund von Corona. Wie war das generell für dich in dieser Corona-Saison? Also in Cortina habe ich dich bewundert, da war ich ja zum Glück auch mit dabei und habe deiner Stimme lauschen können, wie du da Motivation und Energie reingesteckt hast, obwohl niemand da war, der mit angefeuert hat.
Aber das ist genau, wie ich es vorher schon erwähnt habe, weil man, glaube ich, Fan von der Sportart, von den Sportlern, von der Szenerie ist, dann heuer sehr, sehr demütig, dass man das überhaupt machen darf. War ja alles andere als klar, dass man heuer bei Veranstaltungen dabei ist, aber bei uns war es eben dann schon Sölden und Lech waren eben die ersten Rennen. Und am Anfang war schon schräg.
Keine Resonanz.
Null Resonanz. Und irgendwann haben wir uns aber gedacht, hey, wir machen so gerne und dann bekamen wir so viele Rückmeldungen von den Sportlern. Natürlich bekamen wir auch Rückmeldungen von Offiziellen, die gesagt haben, hey, was ist mit euch los? Spinnt ihr so herum, moderieren und laut und als ob da 50.000, 30.000, 10.000 oder 100 Zuseher sind, ist eh egal, es waren null Zuseher. Aber wir waren irgendwie gefühlt gleich, oder? Es hat uns gleich geflasht dann. Am Anfang natürlich diese Eingewöhnung, weil wenn du sagst, hey Leute, jetzt kommt, keine Ahnung, aus Österreich Marcel Hirscher oder Manuel Feller oder wer auch immer, Michi Matt und wie sie alle heißen, Marco Schwarz und es kommt nichts, war komisch. Aber irgendwann haben wir es für uns, für die Sportler, für die Trainer gemacht und ich war voll happy heuer oft nach den Rennen. Was noch dazu kam, es gab keine Siegerin, keine Startnummernverlosung, es war ein bisschen lockerer wie normalerweise, weil sie hatte, sonst dauert der Tag wirklich oft von 6 Uhr in der Früh bis 12 Uhr in der Nacht. Das war heuer lockerer. Logischerweise war es auch ganz anderer Verdienst, aber das Geld spielte heuer viel weniger eine Rolle, weil man brutal, will ich nicht sagen, das habe ich schon öfters jetzt erwähnt, weil wir einfach demütig waren.
Jetzt haben wir über das Burnout gesprochen, was ich sehr stark finde, dass du drüber redest, auch dein Werdegang. Was gibt's denn so abschließend noch als Drittes, was du an den Mann bringen möchtest, was dich geprägt hat?
Was mich sicherlich geprägt hat, ist einfach, wenn ich jetzt heute nochmals etwas anders machen könnte. Ich bin jetzt 46 Jahre und wollte, ich habe dann auch Sportjournalismus studiert in Rief draußen, habe das aber dann abgebrochen, weil ich dann eben viele andere Veranstaltungen bekommen habe und nicht mehr die Zeit hatte. Für mich war immer wichtig, so quasi nicht nur dieser Hauptschüler, polytechnische Schüler zu sein, beziehungsweise dieser Lehrling-Raumausstatter. Da hatte ich früher ein totales Problem. Eben weil ich gewertet habe. Ich war mir selber weniger wert wie derjenige, der die Matura abgelegt hat, der studiert hat. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das war einfach so. Ist immer noch teilweise ein bisschen mein Problem, aber viel besser. Und was ich da sagen möchte, völlig egal, was man macht, wenn man etwas gerne macht, kann man vieles erreichen. Nichtsdestotrotz ist es super, wenn man studiert und großartig, wenn man maturiert. Aber es ist auch großartig, wenn man eine Lehre abschließt. Es ist allgemein großartig, wenn man etwas macht, was man gerne macht. Und dann wird man es mit Leidenschaft machen und man wird das gut machen. Und da hat nahezu jeder Mensch, glaube ich, die Möglichkeit dazu, völlig egal, woher man kommt, man kann schon einiges erreichen, wenn man das Herz am richtigen Fleck hat und für das brennt.
Du machst es unglaublich gut und du bist ja viel mehr als Sportkommentator und Moderator. Du machst nämlich auch Filmchen, habe ich mitbekommen.
Ja, wir haben, auf was ich echt stolz bin, Amelie, es gab damals zum Beispiel das Thema Musik noch nicht. Also wir haben wirklich das Thema Musik zum Beispiel 2000 erstmals in den Skiweltcup gebracht. Sprich, ich habe im Radio gearbeitet und habe dann meinen eigenen DJ mitgenommen, bin tagelang zu jedem Sportler hingefahren und habe mit meinem kleinen Mikro und mit meinem Aufnahmegerät Interviews aufgenommen, habe das geschnitten und wir haben das dann eingespielt über den Radio. Das ist 20 Jahre her. Irgendwann dann haben wir gemeinsam mit dem ÖSV gesagt, okay, wir haben da Videoleinwände und die Videoleinwände werden nicht genützt. Und dann habe ich in Absprache mit dem Österreichischen Skiverband ein eigenes Team aufgestellt und das auch eigens finanziert, eigens versponsert, gemeinsam mit dem ÖSV. Und ja, dann kam dieser Schritt und irgendwann kamen dann halt aufgrund vom Fan-TV diese Videos, was wir produziert haben, die kamen dann irgendwann besser an und dann haben wir eben noch so nebenbei, bei uns hier im Billersetal haben wir sehr viele gute Sportler, die haben wir pressemäßig betreut, bei Dominik Landerdinger habe ich seit 2008 das gesamte Marketing mit meiner Partnerin, mit der Daniela Meyer gemacht, jetzt machen wir das gleiche bei der Lisa Hauser, also wir haben schon einige Säulen. Und ja, man muss einfach schauen, dass man diese Säulen füttert, immer wieder Arbeit hat, aber die Gefahr ist natürlich gerade wie momentan, wo man jetzt wieder so Aufbruchsstimmung herrscht, dass man nicht überhäuft wird auch, gell? Dass die Kreativität darunter nicht leidet.
Aber wie schafft man das da, den Überblick auch zu behalten? Bei so vielen verschiedenen Baustellen.
Ja.
Gute Frage. Trink mal einen Schluck Bier, Stefan. Wir trinken nämlich gerade Bier und Kräutertee. Eigentlich eine geile Mischung.
Genial. Prost. Cheers. Ja, der Überblick. Ich glaube, da hilft mir echt auch wieder meine Frau, die Karin, die Daniela, die in der Arbeit sehr organisiert ist. Schwierig zu sagen, es ist eher ein schwieriges Thema, den Überblick zu behalten.
Was hat sich denn für dich so am meisten verändert in diesen 25 Jahren Sportjournalismus? Wo musstest du am meisten umdenken oder wo siehst du die Herausforderung, die Veränderung?
Die Veränderung ist sicherlich, der heutige junge Journalist, der nachkommt, der muss, glaube ich, gefühlt noch mehr können oder viel mehr können. Schau dich selber an. Du bist hier mit einem Computer und mit einem Mischpult vor Ort. Nebenzu machst du auch Filme, moderierst, kommentierst, recherchierst.
Genau gleich wie du, Stefan.
Der richtig gute Journalist, der kann heute, unser Kollege, der Max, der hat noch die Kamera, der schneidet. Und ich glaube, das ist der Anspruch an die heutige Jugend. Aber trotzdem kommt es immer noch darauf an, dass man, glaube ich, fair ist, dass man gut recherchiert und dass gerade im Sport nehmen sich einige zu wichtig, Journalisten, und der Star ist definitiv der Sportler. Und das war vor 20 Jahren dasselbe wie heute, dass ich schon einige Kolleginnen und Kollegen immer wieder treffe, die glauben, sie sind wichtiger wie der Sportler und das ist definitiv der Holzweg.
Was ich von dir auch wissen möchte, weil du für mich so das Ski-Alpin-Brain bist. Was wird die größte Challenge für Ski Alpin sein? Wohin muss sich der Sport entwickeln?
Ja, da waren jetzt die Ansätze von Alexis Pöntereau, glaube ich, sehr, sehr gut, oder? Dass der Sport schon ein bisschen in diese Richtung geht, auch wie zum Beispiel in der MotoGP, dass man in Stöcken vielleicht kleine Kameras eingebaut hat, dass man Anzeigen sieht von Puls, dass die Steilheit vielleicht noch besser rüberkommt. Ich würde jetzt sagen, da ist vieles nicht so schlecht, wie es teilweise schlecht gemacht wird. Also es ist eine Megashow, es ist spektakulär bis zum geht nicht mehr. Ich liebe Slalom schauen, ich finde Riesendorlauf super attraktiv, Abfahrt sowieso auch. Also ich bin ein Riesenfan und es muss nicht an den Athleten geschraubt werden, es muss, glaube ich, nicht an den Disziplinen geschraubt werden. Parallel wird weniger, Kombination fällt leider weg, ist schade, aber es muss einfach dieses Filmtechnische in Richtung MotoGP Formel 1 gehen. Bin jetzt nicht der obertechnische Mensch, aber aber ich glaube, da geht schon noch einiges. Und die andere Challenge ist natürlich, wo geht das Klima hin? Was verändert sich da?
Auch vor allem, wo geht es hin jetzt nach Corona? Werden die Skifahrer wieder overseas fliegen zum Training oder bleibt man doch an den heimischen Gletschern? Das finde ich ganz spannend, wie sich das entwickelt.
Wenn du sagst Gletscher, kann ich mich erinnern, du warst ja in den letzten Jahren eh auch immer in Saas-Fee und so. Wenn es irgendwie geht, weil sie hier trainieren können, hallo?
Ich glaube, die Schweizer machen
ja,
das sogar.
Man spart Geld, man hat nicht so einen riesen Abdruck in der Umwelt. Also ich hoffe wirklich, dass man vielleicht das gelernt hat, dass es das nicht unbedingt benötigt, dass Tonnen von A nach B geflogen werden, wenn man vielleicht hier das auch machen kann.
Vielen lieben Dank. Oh, so schön. Jetzt können wir nämlich unser Bier genießen, lieber Stefan. Aber nein, wir sind noch nicht am Ende. Wir können einmal anstoßen. Es gibt ja wie immer zum Schluss drei Geschichtchen, die mir der Gast mitbringt. Da habe ich schon echt einiges gehört, ja? Drei Geschichtchen, wovon eines eine Lüge ist, die ich entdecken muss.
Okay, ich habe mir gestern deine Podcasts nochmals angehört und war dann selber immer gespannt, was ist jetzt das Richtige, was ist das Falsche?
Hast du richtig getippt?
Nein, zum Beispiel beim Marco Waltenspiel der war super, lässiger Typ, hätte ich auch gesagt, 26 oder 25 Tattoos hat er gesagt, die hat er alle mal. Aber hatte er dann nicht. Okay, was sag ich dir? Geschichte Nummer 1. Du hast ja vorher schon erwähnt, ich war bei den Olympischen Spielen in Sochi und Pyeongchang, auch in Vancouver. In Sochi hatte ich ein Erlebnis, dass ich im Österreichhaus auf Putin gestoßen bin und durfte Putin interviewen.
Hast du im Österreichhaus moderiert?
Ja, ich habe im Österreichhaus moderiert und habe dann ein Interview gemacht mit ihm. Übrigens spricht gut Deutsch, also es war auf Deutsch das Interview. Und am Schluss habe ich, er hat ein Schnitzel vor sich stehen und einen Schnaps. Und am Schluss habe ich dann gesagt, Herr Putin, lassen Sie sich das Schnitzel schmecken, Mahlzeit. Und alle Russen um mich herum, die also scheinbar auch Deutsch konnten und auch unsere honorigen Personen im Österreichhaus haben mich ganz entsetzt angesehen. Und ich dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann haben sie mir es danach gesagt, man darf Herrn Putin nicht als Herr Putin anreden und schon gar nicht jetzt beim Schnitzel Mahlzeit. Und schlussendlich war das dann in allen russischen Medien, wurde auf und ab gespielt. Also er hat sich das zu eigen genützt, dass er so quasi der Mann auch vom Publikum oder wie sagt man, der Mann des Volkes, oder? Aus dem Volk ist. Und es wurde auf seinen Medien auf- und abgespielt und immer noch, gerade bei den Biathlon-Veranstaltungen in Hochfilz und Antholz, wenn da Russen kommen, kennen sie, dass ich dieser Mensch war, was dann wochenlang im Fernsehen gelaufen ist.
Musstest du Interviews geben dann?
Das war die erste. Zweite Geschichte. Welche zweite Geschichte habe ich? Die Guano Apes. Kennst du die Band? The Lords of the Boards. Dieser Song. Kennst du gar nicht?
Asche über mein Haupt.
Riesen, mega Song. Ich weiß nicht, war das weltweit Nummer 1? Auf alle Fälle in Europa. Riesen Hit. Wurde für unsere Veranstaltung hier geschrieben. Und ich durfte im Video als Tänzer dabei sein.
Für die Freeride World Tour.
Na, für das Video von den Guano Apes, das dann weltweit auf MTV und überall gelaufen ist.
Aber sie wurde hier für
Ja genau, wurde hier in Fieberbrunn gedreht. Thomas Stein, der ehemalige BMG-Areola-Chef, der hat in St. Ulrich sein Haus und der hat die damals verpflichtet. Und das haben wir dann hier in Fieberbrunn gedreht und sieht man immer noch das Video. Und ich hatte so lange Haare, dunkel. Katastrophal habe ich ausgesehen oder immer wieder schäme ich mich, wenn ich das Video sehe. Vor allem auch meine Tanzkünste. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte. Ich war mehrmals in Amerika und in Kanada. Und 1995 weiß ich deshalb genau, weil 97 ist dann Lady Diana verstorben. 95 war ich einmal in Lake Oswego, das ist in Oregon, Portland, als Fliesenleger, um Englisch zu erlernen, und gleichzeitig in Kanada, in Toronto, in Markham, als Gärtner, Landscaper. Und in Toronto als Landscaper habe ich dann bei Hilton waren wir da und ich saß, was unglaublich war, ich, der null technisches Verständnis hat, saß da in einem kleinen Caterpillar und musste halt graben und das war genau die Zeit, wo Lady Di und Prinz Charles drüben waren und sie kamen dann Richtung Hilton, wir mussten dann alles anhalten und die sind dann rundherum gegangen und ich habe dann Lady Di, sie ist dann hergekommen, hat alle begrüßt und unter anderem auch die Arbeiter, was extrem schräg war, oder? Und ja, sie hat uns dann die Hand geschüttelt und das ist deshalb cool, weil meine Frau eine riesen Fan der britischen royalen Familie ist und da kann ich dann immer wieder erzählen. Das sind meine drei Geschichten.
Prinzessin der Herzen.
Candle in the Wind, unglaublich, ja.
Stefan, du hast jetzt so detailliert alle drei Geschichten. Ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Eins soll eine Lüge sein?
Es ist eins eine Lüge.
Oh nein,
es ist
okay.
Eins eine Lüge.
Mist. Okay. Let me think. Okay, die Putin-Geschichte kann ich mir locker vorstellen bei dir. Du bist jemand, der ist einfach freundlich und sagt, was er sich denkt. Reden ist dein Job. Natürlich hast du den Herrn Putin angesprochen. Also okay, das traue ich dir zu, glaube ich dir auch. Und ja, ich habe tatsächlich gar nicht alle WMs und Olympischen Spiele aufgezählt, sondern nur so die Highlights. Verzeih mir bitte. Ich weiß, dass du in Pyeongchang warst. Da war ich nämlich neidisch, weil ich nicht da war. Also das glaube ich dir.
Ich war kein Fan von Pyeongchang. Boah, das war mal so zu lange. Ich hatte richtig Heimweh.
Weil es auch so lange Fahrten waren und so, gell?
Ja, und einfach, weil das Publikum gefehlt hat, weil das Flair gefehlt hat, weil da keine Olympischen Spiele hingehören, wo sie teilweise jetzt sind. Also da ist man auf einem Holzweg.
Siehe Fußball-WM. Mhm. Okay, also Putin, ja. Diese Band, da hast du Glück, weil ich sie nicht kenne. Asche über mein Haupt habe ich schon gesagt. Ich werde es aber heute googeln. Kann ich mir auch locker vorstellen, dass du da Dance-Moves auspackst. Bist der Erste, wenn ich sage, Stefan, ich mache morgen ein Musikvideo, dann tanzt auch nackig für mich hier rum.
Na, definitiv würde ich 100.000%ig nicht machen. Ob ich es nicht mehr machen würde, das musst du jetzt entscheiden, weil ansonsten verrate ich ja zu viel.
Oh, jetzt hast du mich auf die Fährte gebracht, ich weiß es nicht. Na, also Lady Di, ich kann mir schon, Gärtner, echt, oder?
Landscaper, ja.
Landscaper. Ich glaube, dass du sie gesehen hast, aber sie ist nicht hergekommen. Ich glaube, die Lady Di-Geschichte ist die Lüge.
Also, ein Punkt für dich. Du hast
richtig?
Endlich
den, Lady
ja,
Di war gelogen.
Ja, Lady Di war gelogen, aber es war wirklich so, nicht 94, auch nicht 95, auch nicht 96, sondern genau wie Lady Di verstorben ist, war ich in Kanada drüben, war auf einem Festival und deshalb ist mir das so in Erinnerung, wie sie verstorben ist und habe mir gestern gedacht, okay, kann ich diese Geschichte irgendwie erzählen, aber richtig, ich weiß nur genau diese Sekunde, diese Minute, wo in den Nachrichten war Lady Di verstorben und wo ich war, mit wem ich wo war und ja.
Das sind so Termine, ne? So wie 11. September, weiß jeder, was er getan hat.
Ja. Was hast du gemacht am 11. September?
Meine Schwester hat am 11. September immer Geburtstag. Und wir waren zu Hause und haben Kindergeburtstag gefeiert. Und dann kamen ganz viele aufgeregte Eltern, die gesagt haben, sie müssen ihre Kinder abholen. Und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Es war ein komischer Tag. Was hast du gemacht?
Ich hatte in Kitzbühel Live-Radiosendung. Und ja, ich hatte in Kitzbühel Live-Radiosendung beim 11. September. Ich hatte Kitzbühel Live-Radiosendung damals, wie in Kaprun die Bahn gebrannt hat.
Das heißt, live berichten dann darüber und nicht zu Boulevardesk und...
Weißt du, was mir damals passiert ist? Der jetzige Servus TV-Geschäftsführer Harald Mayer war damals unser Chef bei bei Radio Arabella in Kitzbühel. Und der war damals zufällig in Kaprun drüben. Ich hatte Sendung und der Harald ruft an und macht einen Live-Einstieg von dieser Geschichte. Wir waren ein kleines Team und du hast da keine Vorbereitung oder Redakteure, die dir helfen, sondern es kommt einfach der Anruf. Harald sagt, da ist was passiert, gib mich rein. Er berichtet. Natürlich war noch keinem das Ausmaß bewusst. Und weil man aber so im Bann war, habe ich nicht geschaut, was als nächstes für ein Lied gespielt wird. Und das nächste Lied, was ich dann gespielt habe, was in der Playlist war, was ich aber entnehmen hätte können, war The Roof is on Fire. Und ich habe mich dann so geschämt, wie ich den ersten Refrain gehört habe, aber ja, es war drin. Aber deshalb ist mir das noch immer so in Erinnerung.
Aber man erlernt dann auch brutal viel, oder? In so einer Sendung.
Ja.
Weil man irgendwie da diesen Grat zwischen, was erzählt man, wie gefasst ist man, wie... Ja. Professionell muss man sein.
Ja, da war einiges. Also ich war zum Beispiel in Feldkirch mal draußen für Krone Hit Radio, wo ein Unfall in einem Tunnel war mit einigen Toten und ich bin dann ohne ein Interview und ohne eine Berichterstattung nach Hause gefahren, weil ich mir gedacht habe, nein, das bin nicht ich. Ich bin nicht dieser Kriegs- oder Unfallreporter. Ich will jetzt nicht zu jemandem hingehen und fragen, wie es ihm geht. Da bin ich dann weg. Und das ist eben eigentlich das Schöne im Sport, auch wenn es da auch Sieg oder Niederlage gibt. Und das ist sehr, sehr viel für die Sportler. Aber am Ende ist es halt doch nur Sieg oder Niederlage. Und nicht wie im Krieg oder als Unfallreporter Leben oder Tod.
Ja, es ist Spaß für die Welt. Gute Laune. Hui. Das war jetzt ein großer Bogen, aber ich muss kurz zurückkommen. Warst du wirklich Fliesenleger in Amerika und
Landscape? Ja,
das hast du schon gemacht.
Ja, habe ich wirklich. Und es war auch ich bin wirklich mit einem Bagger gefahren und war völlig überfordert. Aber es war eine coole Zeit. Und in Lake Oswego, muss ich dir noch erzählen, in Portland, sind wir jeden Tag in der Früh vorm Fliesenlegen mit der Familie, wo ich gelebt habe, Wasserskifahren, weil die hatten direkt ihr Haus an einem See. Und mitten in diesem Lake Oswego hatte, also ein bisschen auf so einer kleinen Insel, hatte, wie heißt der jetzt, der Superstar, born in the USA, Bruce Springsteen, seine mega, mega Villa. Mein Problem, was ich nur mitgenommen habe aus dieser Geschichte von Kanada und Amerika, ich habe immer bei österreichischen Familien gelebt und wollte Englisch lernen und die waren so happy, dass sie Dialekt reden können und somit, ja, weißt du, warum meine englische Sprache so ist, wie sie ist?
Dein Englisch ist super. Ich erinnere mich an Cortina, da hast du jeden Abend mit deiner Zettelwirtschaft so viel gelernt, weil du echt Schiss davor hattest, Englisch zu reden. Hättest du aber nicht haben müssen.
Ich war früher immer total spontan und habe schon gelernt und mich vorbereitet, aber nie mit Zettel, aber in Cortina war es wirklich so, weil ursprünglich wäre ich ja die deutsche Stimme gewesen. Für die österreichischen und deutschen, deutschsprachigen Fans. Und schlussendlich war ich mit meinen super netten italienischen Kollegen, die ich vorher nicht kannte und die übrigens jetzt nach Fieberbrunn kommen. Und die werden eine eigene Radiostation hier nach Fieberbrunn bringen.
Wie cool.
Ja, die musst echt mal treffen. Und die hatten eben die italienische Aufgabe und meine Aufgabe war eben das Englische. Und am Anfang hatte ich echt Angst, muss ich wirklich sagen. Also fühle mich einfach nicht wohl. Weil natürlich das nicht so mein Steckenpferd ist. Also ich weiß einfach, was kann ich nicht und das ist nicht unbedingt mein großes Steckenpferd.
Aber es macht dich aus, dass du dich der Challenge gestellt hast, nicht Nein gesagt hast, sondern darüber hinausgewachsen bist und dich dann auch da reingefuchst hast.
Ja,
das ist schon cool.
Ja, macht dich sicher dann am Ende des Tages stärker und irgendwann werde ich zurückblicken und sagen, okay, bin ich über meinen eigenen Schatten rübergesprungen.
Also Next Step, Olympic Games in English.
No. Aber wir haben momentan ein Angebot, ein Offert nächstes Jahr in Peking.
Bei
den Olympischen Winterspielen, nicht im Österreichhaus, sondern dann wirklich die sportlichen Geschichten zu kommentieren und moderieren. Eben der Kollege, der Didi, mit dem ich zusammen bin.
Das ist mega.
Was echt mega ist, weil wir sind schon sehr, sehr lange, oder? Aber was mega ist, gerade in unserem Job ist es ja so, dass das zweite schon mal der Neid oder auch die Missgunst vielleicht da ist. Natürlich ist man nicht mit allen befreundet. Und natürlich missgönnt man dem einen vielleicht ein bisschen mehr und dem anderen weniger. Aber ich habe da schon ein paar Leute, ob das jetzt eben der Didi ist, mit dem ich sehr viel mache, der Lukas Schweighofer, was jetzt gerade super Typ vom ORF, oder der Martin Böckle, anderer Freund, der Max Feudel, der Ottmar Bär, da gibt es so viele Leute, mit denen man sehr, sehr gerne moderiert und denen es gönnt oder... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Jetzt du mit dem, ich war das so neidisch übrigens. Du hast jetzt was gepostet mit Fuß, wie du in der Allianz Arena über den grünen Rasen gehst. Das ist ein Role Model.
Ich werde rot. Der hat eine tolle Stimme und war sehr, sehr, sehr lieb. Die waren alle lieb und genau das macht's aus, dieser Team Spirit. Das ist ja bei uns auch nichts anderes. Also wir treffen uns und es ist eine Herzlichkeit und eben nicht diese Gegeneinander, sondern immer miteinander.
Ich habe dir ja angerufen, du weißt ja das. Ich habe dann sofort gesagt, wow, Amelie, hey, das ist das Größte, was du da jetzt machst, Fußball Deutschland, das ist die Nummer eins. Und du hast dann gesagt, ja, du musst erst liefern. Und ich habe da gesagt, ich gönne das so. Natürlich würde ich das auch gern machen, oder wie der Lukas jetzt beim ORF Sport oder so. Aber es ist schon auch schön, wenn man irgendwann so weit ist, dass man dem Gegenüber das gönnt. Und am Anfang will man natürlich überall dabei sein. Man brennt für alles. Man ist vielleicht das eine oder andere Mal neidisch. Das macht einen auch aus. Das macht einen vielleicht auch dann, dass man noch mehr will. Das ist auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann muss man das ablegen.
Total. Sehr schönes Schlusswort. Mensch, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir reden.
Ja, es wäre fein.
Aber ist nicht, Stefan.
Mach uns nur ein Hormattl Starkenberger Bier auf.
Vielen Dank für deine ehrlichen Worte und das für alles. Du bist toll. Bleib so toll. Danke.
Danke. Schönen Abend dir. Schöne Grüße aus Fieberbrunn.